Jener Abend mit reichlich Bier und einem unterschwelligen Interesse an weiblicher Homosexualität war der Auftakt ihrer Freundschaft zu dritt. Das erste Bier tranken sie in einer Kneipe im Carré Montcada, die auf baskische Tapas spezialisiert war. Sie stießen ohne bestimmten Anlass an und sahen sich beim ersten Schluck über die Gläser hinweg tief in die Augen. Das zweite Bier vertrieb bei Max ein wenig die Schüchternheit, dem man von weitem ansehen konnte, dass er keine sexuelle Erfahrung hatte. In der zweiten Kneipe des Abends kreiste das Gespräch noch um die Kursinhalte und die übrigen Teilnehmer. Dann kam der Moment für autobiografische Details. Max erzählte von seinen Eltern, gebildeten Großgrundbesitzern, die aus Illinois stammten, wo sie unzählige Hektar Sojafelder besaßen, mehrere Fabriken zur Sojaverarbeitung und zudem im Zentrum von Chicago ein Geschäft für Sojaprodukte. Die beiden telefonierten jeden Samstag mit Max. Er wäre gern ein wilder Draufgänger gewesen, aber tatsächlich versetzte ihn schon der Gedanke an die dafür erforderlichen Aktionen in Panik. Mit dieser inneren Zerrissenheit musste er sich abfinden. Dann erzählte Sara, dass ihr Berufsweg als Einzelkind schon vorgezeichnet war, was sie aber keineswegs störte. Sie hatte sich von klein auf in der Konfisserie der Eltern wohlgefühlt und sie ging davon aus, dass sie eine würdige Nachfolgerin darstellen würde. Sie sprach mit großem Respekt von ihrem Vater und mit zärtlicher Fürsorge von ihrer Mutter. Sara hatte sich für ein Geschichtsstudium entschieden, weil sie sich noch einen anderen Weg offenhalten wollte. Inzwischen hatte sie sich damit abgefunden, diese Lehrjahre abzuhaken. Als Oriol an der Reihe war, sagte er kurz und bündig: »Kommt, lasst uns woanders hingehen.« Die nächste Kneipe, die sie ansteuerten, lag im Carré dels Miralles. Der Alkohol sorgte dafür, dass Max aus seiner Lethargie erwachte, und ab dem vierten Bier beteiligte er sich sogar an der Unterhaltung. »Liegt einem Schokolade eigentlich im Blut? Oriols Eltern haben ja auch eine Konditorei.« »Wahrscheinlich wird man danach süchtig, anderen Leuten das Leben zu versüßen«, meinte Sara und lachte. »Warum erzählst du uns nicht davon, Oriol? Deine Eltern arbeiten auch in dem Metier?« Max schüttelte bedächtig den Kopf. »Das Thema ist tabu«, schien er Sara mit übertrieben aufgerissenen Augen warnen zu wollen. Sara wäre gern ein paar Fragen losgeworden, etwa: »Warum bist du von zu Hause weggegangen? Willst du deiner Familie Konkurrenz machen? Was hältst du von Buttercroissants?« Denn daran könne man die wahre Qualität messen, hatte Saras Vater stets gepredigt, der sich zugute hielt, einer der wenigen Konditoren in Barcelona zu sein, die noch ein echtes Buttercroissant herstellten. »Kriegst du gute Buttercroissants hin?« »Nein«, antwortete Oriol. »Croissants interessieren mich nicht.« Max hob die Hand, um auch zu Wort zu kommen. »Das wäre ja die reinste Verschwendung, wenn du mit deinem Talent dich mit Croissants abgeben würdest.« »Eine Verschwendung von was?«, wollte Sara wissen. »Eine Verschwendung von Originalität und von Energie. Oriol ist ein Erneuerer, ein privilegiertes Genie.« »So ein Schwachsinn«, Sara lachte, was Max nutzte, um die nächste Runde zu bestellen und das Thema auszuweiten. »Hier hast du es vor dir, das verkannte Genie, das revolutionäre Rezepte mit ganz neuen Zutaten kreiert. Irgendwann wird er seine Produkte wie Designerschmuck präsentieren. Er wird riesige Erfolge feiern, ganz einfach, weil die Leute so etwas noch nicht gesehen haben. In ein paar Jahren wird man ihn auf der ganzen Welt kennen.« Max' alkoholgeschwängerte Worte waren so hochgestochen, dass Oriols Wangen feuerrot wurden. Doch er schwieg. »Neue Zutaten?« Sara lachte immer noch. »Was denn zum Beispiel?« Sie richtete sich an Oriol, doch Max antwortete: »Es tut mir leid, aber das kann ich dir nicht verraten, weil du zur Konkurrenz gehörst.« Dass das Gespräch von drei Beteiligten geführt wurde, diente nur der Dekoration. Es war reine Fassade. Die eigentliche Handlung des Abends entwickelte sich paarweise. Als Sara zur Toilette ging, blieben die beiden Freunde allein vor ihren leeren Gläsern sitzen. Sie warteten auf Sara, um als nächstes in eine Kneipe im Passage de Picasso zu gehen. »Versuch es wenigstens«, meinte Oriol. »Vielleicht kannst du sie ja erlösen.« »Sie erlösen? Ich als Jungfrau? Na, irgendwann musst du ja mal ran, oder willst du Priester werden?« »Ob sie wohl eine Freundin hat?« »Das hat sie mir nicht gesagt. Willst du sie jetzt aufreißen oder nicht?« »Nein, also doch, ja, aber wenn die Zeit dafür reif ist.« Max, du hast keine Eier.
Eier?
Mann, Hoden!
Ach so.
In der Kneipe im Passage de Picasso bestellten sie Hummus und drei kleine Gläser mit einem Likör, der Tote wieder lebendig gemacht hätte. Als Oriol zur Toilette gehen musste, war Max endlich mit Sarah allein.
Ich finde auch, dass Buttercroissants sehr wichtig sind. Irgendjemand muss ja die Traditionen bewahren.
Genau. Die Welt verändert sich ohnehin viel zu schnell.
Ja.
Hast du eine Beziehung?
Derzeit nicht.
Hast du früher schon mal eine Beziehung gehabt?
Natürlich, wie alle.
Mit verschiedenen Leuten?
Ja, aber nicht mit allen gleichzeitig.
Kannst du dich noch an die Namen erinnern?
Max, du stellst ziemlich merkwürdige Fragen. Ist etwas mit dir?
Ach so, entschuldige bitte, ich bin ein bisschen betrunken.
Das ist mir auch schon aufgefallen.
Hast du normalerweise Sex, wenn du zu viel getrunken hast?
Nicht immer.
Warum?
Hast du Lust auf Sex?
Nichts könnte mich glücklicher machen, Zara.
Aber mit mir geht das nicht.
Stimmt, du liebst Frauen.
Ich sehe schon, dein Freund hat keine Geheimnisse vor dir.
Nein, er erzählt mir alles. Zara, sag mal, ist für dich die Fleischeslust ein Bestandteil der Liebe oder erfüllt sie eher einen Selbstzweck?
Max, könntest du mir bitte Fragen stellen, die ich auch verstehe?
Einverstanden.
Würdest du mit einem Mann vögeln?
Ja oder nein?
Mit dir nicht.
Hm.
Meinst du, du könntest irgendwann deine Meinung ändern?
Nein. Du bist für mich zu anständig.
Aber ich ändere mich doch gerade.
Wie zum Beweis kippte Max den Likör in einem Zug hinunter.
Ich mag dich, Max, aber mehr als Freundschaft kann ich dir nicht anbieten.
Das reicht mir schon.
Oriol, du hast aber lang gebraucht.
Es war schon 12:30. Ein Lokal im Carré San Pau war die letzte Station der Nacht. Sie waren Oriols verlockendem Vorschlag gefolgt.
Habt ihr schon mal Absinth probiert? Ich zeige euch die einzige Kneipe in ganz Barcelona, wo sie noch wissen, wie man Absinth serviert.
Bereits vor dem angekündigten Ritual konnte Max sich nicht mehr auf den Beinen halten, und auch Oriol und Sarah schleppten sich nur noch voran. Besagte Kneipe erwies sich als dekadenter Schuppen mit kleinen runden Marmortischen voller Risse. Sarah versuchte, sich dicht neben Oriol zu setzen, doch Max war schneller. Die drei quetschten sich um das Tischchen neben dem Eingang mit Max in ihrer Mitte und bestellten Absinth. Sie bekamen den chlorophyllgrünen Likör in drei schönen Kristallgläsern serviert. Darauf lag jeweils ein silbernes Besteckteil, das weder Sarah noch Max bekannt war. Auf der durchbrochenen Oberfläche lag ein Stück Würfelzucker. Das Absinth-Service wurde durch drei Karaffen mit Wasser komplettiert.
»Verehrte Freunde«, begann Oriol theatralisch, »gleich werdet ihr gemeinsam eure Jungfräulichkeit verlieren. Lasst uns Madame Artemisia Absinthium huldigen. Für den vollen Genuss müsst ihr das Wasser langsam über den Würfelzucker träufeln, aber mit viel Liebe, bis er sich ganz aufgelöst hat. Absinth ist wie das Leben. Er ist zu bitter. Er benötigt Zucker, damit er erträglich ist. Und jetzt probiert ihn, aber immer in kleinen Schlucken, ganz langsam, ganz vorsichtig. Lasst uns doch anstoßen. Möge diese Nacht ewig währen.«
Die Gläser klirrten sanft und die drei kosteten begeistert. Sie tranken schweigend und allmählich machte sich Müdigkeit breit. Da stand Max plötzlich auf und sagte wohlerzogen,
»Entschuldigt mich bitte, aber ich muss mich ein bisschen übergeben.«
Zum ersten Mal war Sarah mit Oriol allein. Sie setzte sich auf den frei gewordenen Stuhl von Max und saß nun so dicht neben Oriol, dass sie bei der Berührung ihrer Oberschenkel überrascht einen Schauder spürte.
»Dein Freund hält große Stücke auf dich«, begann Sarah.
»Er ist sehr großzügig und ein guter Mensch.« Sarah hörte ihr Herz im ganzen Körper pochen. Oriol war ruhig wie immer, und das brachte sie noch mehr aus der Fassung.
»Ich glaube, es geht ihm nicht sonderlich gut«, sagte sie. »Er ist keinen Alkohol gewohnt. Er führt das Leben einer Laborratte. Sollen wir ihn nach Hause bringen, damit er seinen Rausch ausschläft?
Das werden wir wohl oder übel machen müssen.
Und dann?
Dann gehen wir beide auch ins Bett.
Zusammen?
Der Adamsapfel an Oriols Hals tänzelte anmutig. Sarah starrte darauf und wurde dabei immer erregter.
»Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Sarah, aber Max mag dich. Er ist mein bester Freund. Das bedeutet, dass gewisse Regeln gelten.«
»Was für welche?«
»Zwischen dir und mir läuft nichts. Das ist die wichtigste.«
»Einfach so?«
»Meistens sind die Dinge ganz einfach, bevor wir sie kompliziert machen.«
»Du willst mit mir schlafen. Ich weiß nicht, warum du das leugnest.«
»Natürlich will ich das, aber ich werde es nicht tun. Aus manchen Dingen wird nichts, und davon geht die Welt nicht unter.«
Die Abfuhr war so deutlich, als hätte Sarah sie schriftlich erhalten.
»Du kannst von Glück reden, dass ich nicht sauer auf dich bin«, meinte Oriol nach längerem Grübeln. »Du stehst gar nicht auf Frauen.«
»Du hast keine Ahnung, wie ich bin.« Oriol nickte. Woher konnte er schon wissen, was in ihr vorging?
»Ich sehe mal nach Max«, meinte er und begab sich in Richtung Herrentoilette.
Als er endlich den Kopf aus der Kloschüssel ziehen konnte, war Max restlos erledigt. Er hatte Schüttelfrost, alles drehte sich um ihn, und er war weißer als die Wand. Oriol stützte ihn, als sie zusammen zum Tisch zurückkehrten. Dort fiel Max fast auf Sarah.
»Mir geht es übel. Kannst du dich um mich kümmern?« nuschelte er.
»Du Ärmster, wie geht es dir?«
»Hier tut's weh«, sagte er und zeigte auf seine rechte Schläfe. »Ich glühe. Ich will ins Bett. Du gefällst mir so.«
»Lasst uns vor die Tür gehen, damit er an die frische Luft kommt«, schlug Sarah vor, und Oriol bezahlte. Max lebte in einer winzigen Wohnung im Carré de la Ciutat. Sie machten sich auf den Weg und hakten Max von beiden Seiten unter. Max klammerte sich an Sarah wie ein Kleinkind an sein Kuscheltier. Dies war seine große Chance, ihr nahe zu kommen, und so nutzte er unverfroren die Carte Blanche, die ihm sein alkoholisierter Zustand gewährte. Auf dem Weg mussten sie mehrfach anhalten, damit Max sich in einen Abfalleimer oder Blumenkübel übergeben konnte. Zuweilen legte Sarah zärtlich ihre Hand auf seine Stirn und stützte seinen Kopf, genauso wie sie es Jahre später bei ihren gemeinsamen Kindern tun würde. Ein letztes Mal blieben sie an einer Ecke des Carré de la Canuta stehen. Sarah setzte sich auf eine Stufe, während Oriol den Kranken in die Grünanlage begleitete. Sarah saß zwischen zwei Schaufenstern eines Antiquitätengeschäfts, in dem noch Licht brannte. Die Tür stand halb offen. Langeweile bewegt bekanntlich die Welt, und Sarah konnte niemals länger als 2 Minuten stillsitzen. Sie stieß vorsichtig die Tür auf. Als die beiden Freunde endlich zurückkamen, war Max bleich wie eine Puppe, und auch Oriol schien es übel zu gehen. Sarah hingegen strahlte. Sie hielt einen Gegenstand aus Porzellan in Händen.
»Ich kotze lieber mit dir als mit dem hier«, krähte Max, während er sich neben sie setzte und seinen Kopf an ihre knochige Schulter lehnte.
»Seht mal, was ich gerade gekauft habe. Das Stück ist richtig alt und kommt aus einer Manufaktur in der Nähe von Paris. Vielleicht hat sie ja einmal einer bedeutenden Dame gehört. Ist das nicht unglaublich?«, sagte Sarah zu Oriol. »Sieh mal, sie ist ein bisschen angeschlagen und leider fehlt der Deckel. Aber hier, da unten steht noch eine merkwürdige Inschrift.«
Oriol kniff die Augen zusammen und las laut vor. »Je suis à Madame Adelaide de France.«
»Ja, das ist wirklich kurios. Was ist das, eine Kaffeekanne?«
»Dummkopf, das ist eine Schokoladenkanne. Das erkennt man an der Tülle, siehst du? Die ist ziemlich weit oben angesetzt und auch recht breit. Dann kann die Schokolade schön schaumig in die Tasse fließen. Wenn es noch den Deckel gäbe, könnte man das besser erkennen. Dann wäre genau in der Mitte des Deckels ein Loch für den Stiel des Holzquirls.
Die Kanne ist aus sehr feinem Porzellan. Sieh mal, wie durchscheinend sie ist, wenn du sie gegen das Licht hältst. Als sie hergestellt wurde, war sie bestimmt ein richtiger Wertgegenstand. Und jetzt ist sie durch Ereignisse in meine Hände gelangt, die nur scheinbar zufällig sind. Dass wir drei zusammen an diesem Abend weggehen, zum Beispiel. Dass der Antiquitätenhändler nicht schlafen konnte und in seinem Laden sitzt und Papierkram erledigt. Ich glaube, alles passiert, weil es eben so sein muss. Du nicht? Mein Kauf der Schokoladenkanne und unser erster gemeinsamer Abend. Das kann kein Zufall sein.